Ja, schönen guten Abend, morgen ziehen wir ein. Das kann auch manches für manche dann so ebenso sein, wie es manchmal ebenso ist, ne? Eigentlich dachten wir, das wäre so die Erfüllung unseres Lebens. Und nach 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren sind wir schon wieder erledigt und hätten es doch gern wieder ganz, ganz anders. So ist es eben im Leben. Ja. Aber was ich interessant fand, wie ein Hamsterrad. Und man fragt sich, wozu? Wozu ist das alles? Und ich fand es sehr toll, so diese einleitenden Worte, weil mir ging heute auch sowas durch den Kopf. Mir sagte mal jemand, der lief über den Hauptfriedhof in Konstanz. Und er kam dann hinterher zu uns zum Bodenseehof und sagte, Heinz, heute bin ich über den Friedhof gelaufen. Und mir ist eine Sache aufgefallen. Die kann eigentlich jeden auffallen, wenn man über den Friedhof läuft und es ein bisschen genauer anschaut. Und er sagte, auf jeden Stein ist vorne so ein Stern und dann ist noch so ein Kreuz. Der Stern, der Geburtsstern und das Kreuz, der Todestag. Und es sagt der Mann zu mir, und da habe ich mir das erste Mal im Leben so gedacht, ich kann weder diesen Stern bestimmen, noch kann ich dieses Kreuz bestimmen. Aber es sagte zu mir, aber was ich bestimmen kann, ist die Zeit zwischendrin. Die kann ich bestimmen. Ich kann nicht bestimmen, wo ich geboren wurde. Ich kann nicht bestimmen, in welchen Situationen ich geboren wurde. Aber ich darf bestimmen darüber, wie dieses Leben dann läuft. Zu einem gewissen Grad. Ich darf über den Sinn und Unsinn dieses Lebens bestimmen. Ich darf sogar über den Sinn und Unsinn meiner Tränen bestimmen. Das ist tatsächlich so. Es hat mir diese Tage schon mal, dass der Psalmist schreibt, du sammelst meine Tränen in deinen Krug. Also Gott, auf dem Weg mit dir machen sogar Tränen Sinn. Ohne dich ist alles unsinnig. Ohne dich, für was werde ich geboren? Für was sterbe ich? Ohne dich, für was erlebe ich das alles? Ohne dich, für was gehe ich durch das alles durch? Nur damit es irgendwie, vielleicht irgendwann, irgendwie besser wird. Oder auch nicht. Weil es genug Menschen gibt auf diesem Planeten, da wird nichts besser. Noch nicht mal, wenn die UNO-Resolutionen umgesetzt werden würden in dieser Welt, 2030 jetzt mittlerweile schon, soll die Armut heruntergesenkt werden und jeder soll jetzt endlich Recht auf sauberes Wasser haben und Gleichberechtigung und, und. Also wir sind jetzt schon von 2020 auf 2030. Und wir merken da, wir ringen um all diese Dinge in dieser Welt, um unser Leben ein bisschen sinnvoll zu gestalten. Und vielen Dingen können wir nicht entfliehen. Und es hat mich einfach so bewegt, dieses Wort, das in Psalm 56 steht. Wer das gerne mal nachlesen möchte, der soll es nachlesen. Es lohnt sich, die Psalmen zu lesen. Und es hat mich so bewegt, dass da drin steht, dass du meine Tränen in deinen Krug sammelst. Und der, der das geschrieben hat, das war der König David. Und der König David, das war jemand, der hat sich nicht ausgesucht, König zu werden. Der hat nicht gesagt, oh, in Israel wird ein König gesucht, ich will der Erste sein. Wählen Sie mich. Er ist einfach gewählt worden. Und diese Wahl des König David, sie war all inklusiv. Er musste seine Familie verlassen. Seine Familie hat ihn sogar verspottet. Und dann ist noch ein wahnsinniger König, der wollte ihm das Leben nehmen und letztendlich fühlte er sich total heimatlos, erniedrigt, entmutigt, voller Tränen. Und dann kommt er nach einem Resümee von knapp 16 Jahren seines Lebens, kommt er auf diesen Gedanken. Aber meine Tränen, die werden mir nicht erspart in dieser Welt, aber für dich machen sie Sinn. Die müssen für mich keinen Sinn machen. Aber ich habe jemanden, der höher ist als ich. Oder haben wir niemanden mehr, der höher ist als ich? Ich habe gerade noch so eine kleine Umfrage zugesteckt bekommen. Fand ich interessant. In der Umfrage steht, dass ein Drittel der Befragten, das war hier in der Gegend, zufrieden sind mit Gott. Wow. Stark. In der Umfrage lese ich jetzt nicht, ob die Leute dachten, ob ein Drittel sagt, Mensch, Gott könnte unzufrieden sein mit uns. Nee, Gott, also wenn es Gott gibt, dann ist er für mich so dieser Glücksautomat. Ich werfe oben ein paar gute Taten rein oder ein paar gute Wünsche oder ein paar gute Träume oder eben ein paar Tränen und unten muss dann das Ergebnis rauskommen. Glück, Gesundheit, gute Ausbildung, Traummann, Traumfrau, Traumauto, Traumurlaub. Und dann bin ich zufrieden mit ihnen und kann Gott schon zufrieden sein, wenn ich mit ihm zufrieden bin. Ja, also was wäre Gott ohne mich? Kein Gott, wenn er mich bräuchte. Kein Gott. Wenn er auf meine Zufriedenheit angewiesen wäre. Kein Gott. Das, was man so nennt, vielleicht im Schwäbischen Gottle, ich weiß nicht, ob es das Wort überhaupt gibt, aber im Fränkischen gibt es das Ach Gottla. Das schafft man sich dann so. Das hat man so in der Hand. Ebenso mein Freuden- und Wunscherfüller. Aber nicht mein Lebenssinn. Nicht mein Lebenserfüller. Darum geht es im Neuen Testament. Deswegen wurde Gott Mensch in Jesus Christus. Kommt ein Mann zu Jesus und er kommt zu ihm und sagt, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das ist eine wichtige Frage, nicht um Sinn im Leben zu haben. Sondern das ist eigentlich der Kern der ganzen Sache. Wohin mit dem bisschen Leben? Ich habe da einen Sinn in meinem Herzen für die Ewigkeit. Und es sagt die Bibel an einer Stelle, dass Gott die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt hat. Da ist ein Sinn für Ewigkeit da. Nur, dass der Mensch es nicht erforschen kann. Ja, das ist so. Deswegen hat Franz Beckenbauer mal gesagt, ich komme als Kaktus wieder zur Welt. Das hat er vor ein paar Jahren gesagt. Vielleicht hat er jetzt gerade so seine Gedanken umgestellt. Wer weiß. Ich hoffe es für ihn. Und dieser Mann, jeder Mensch hat irgendwie diesen Sinn für die Ewigkeit. Selbst der Mensch, der sagt, ich glaube nicht mehr, dass es eine Ewigkeit gibt. Aber irgendwie tief da drin gibt mir irgendwas das Signal, dass ich das bekämpfen muss, was da drin das Signal gibt. Nämlich für die Ewigkeit. Weil wenn es die Ewigkeit gibt, wie es jemand mal sagte, ein Genforscher in einer großen Fernsehdiskussion, als die Frage gestellt wurde, wie lange können wir das Leben eigentlich, die Gene so manipulieren des Menschen, dass wir ewig leben könnten. Und ein Forscher sagte, nee, das geht nicht, aber wir wären schon so weit, dass wir das Menschenleben auf 350 Jahre ausdehnen könnten. Das hört sich schon mal ganz interessant an, ne? Wenn man die nötige Klettcreme dann hat, dann passt es, ne? Aber... Und dann hat einer gesagt in dieser Runde, das fand ich... In Englisch sagt man so remarkable, also so richtig ganz, ganz speziell. Das war echt toll, dass der diese Frage stellte. Und er sagte, für was möchten wir das eigentlich? Und keiner aus dieser illustren Runde hatte eine Antwort. Das fand ich erstaunlich. Also es war eine Fernsehdiskussion. Und da werden ja eigentlich Leute eingeladen, die haben immer eine Antwort, auch wenn sie nie gefragt wurden. Aber die haben eine Antwort. Aber da hat keiner eine Antwort gehabt. Die saßen alle dort irgendwie betreten. Und der die Frage stellte, der hat die Antwort gegeben. Wir wollen es, weil wir alle Angst haben. Wir wissen genau, da kommt noch was. Und dem, was da kommt, dem wollen wir entfliehen. Und er hat es dann gesagt, da kommt Gott, da kommt dies oder jenes, das letzte Gericht. Aber der sagt, auf jeden Fall kommt irgendwas, von dem wir alle Angst haben. Und niemand, diese Leute, die mit ihm in der Diskussionsrunde sagten, haben ein Wort dagegen gesagt. Die haben nicht gesagt zu ihm, oh, sie sind ja ein Spinner. Eigentlich ihr Schweigen hat ihm recht gegeben. Weil es so tief in uns drin steckt. Und diese Frage hat diesen Mann bewegt plötzlich. Und dann spricht Jesus zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Also mit anderen Worten sagt Jesus, ist interessant, du erkennst mich als den einen guten Gott an. Sonst würdest du mich nicht gut nennen. Das ist der Zusammenhang. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist doch eigentlich das, von dem wir sagen würden, das ist doch ein sinnerfülltes Leben, also ein gutes Leben. Das ist so ein gutes Leben. Ah, das ist so eine tolle Sache, das ist ein Nachbar, den ich gerne haben möchte. Das wäre ein Schwiegersohn, den sich Schwiegermütter wünschten. Das ist einer, den brauche ich, der kommt ungefragt an die Spülmaschine, der räumt die aus. Garantiert. So einer ist es. Der Traum aller Schwiegermütter. Der Traum aller Schwiegerväter. Der schichtet das Holz einfach auf. So ist der. Der Traum aller Obdachlosen, der öffnet einfach seine Kellerwohnung und lässt alle einziehen. Der hat ein Herz für alle. So wird dieser Mann uns dargestellt. Und dieser Mann antwortet Jesus und sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und sagt: Das geht gar nicht. Das steht nicht da, sondern Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Also Jesus verneint nicht das, was wir Menschen oft verneinen. Es ist unmöglich, würden wir sagen, diese Gebote zu halten. Jesus sagt, es ist nicht unmöglich, weil der Menschenwille bringt extrem viel zustande. Ich benötige Jesus nicht. Ich brauche keinen Glauben an Gott, um glücklich zu sein auf diesem Planeten. Das ist wirklich so. Ich habe mir das mittlerweile abgeschminkt. Früher dachte ich muss den Leuten sagen, sie sind ja unglücklich. Aber eben als ich dann mal einen Obdachlosen traf, heute heißt es ja Wohnungslosen, der so auf der Straße saß und ich meinte, das ausdrücken zu müssen, sie sind ja unglücklich, und die Person sagt: Wer sagt Ihnen, dass ich unglücklich bin? Also mir geht es ja voll gut. Vielleicht sind Sie unglücklich, wenn man immer so im gemachten Bett schläft, sauberes Wasser hat, sich die Zähne putzen muss. Kann unglücklich machen. Ja, wenn man so in Zeitnot ist. Wenn man von gutem Atem abhängig ist. Kann es unglücklich machen, wenn ich immer in Hetze bin. Ich habe mir gedacht, hat er auch nicht zu Unrecht. All diejenigen, von denen wir sagen, ja, wenn man 20 Autos hat, man kann doch eigentlich nur eins fahren. Und ich habe aber 20. Weil ich das Geld dazu habe. Ja, aber da kann man doch nicht glücklich sein. Wer sagt Ihnen, dass ich nicht glücklich bin? Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Im weltlichen Verständnis ist es Glück. Ich habe alles, was ich wollte. Und ich kann sogar glücklich sterben. Selbst das geht. Ich brauche nicht den Glauben an Gott, um mit einem Lächeln auf den Lippen zu sterben. Selbst das geht. Aber ich brauche diesen Glauben an den lebendigen Gott, um ein sinnvolles Leben zu leben. Das geht nicht ohne diesen Glauben. Weil der Mensch ist nicht primär dafür geschaffen worden, um sein eigenes Glückes Schmied zu sein. Der Mensch ist primär dafür geschaffen worden, um das Ebenbild Gottes zu tragen in dieser Welt. In guten wie in schlechten Tagen. Um ein Spiegelbild von diesem lebendigen Schöpfer Gott zu sein. Dafür ist der Mensch geschaffen. Und es sagt Jesus diesen jungen Mann mit anderen Worten. Wie gesagt, er verneint es nicht. Er sagt nicht zu ihm, das ist unmöglich. Das geht. Und weil das ist ja dein Glück, dass du ein Gesetzeserfüller bist, also ein guter Mensch. Manche Leute sagen, das ist doch toll. Aber das ist doch nichts Schlimmes dabei. Sage ich ja auch nicht. Das ist eine super Sache. Eigentlich sollten alle gute Menschen sein. Das wäre doch super, wenn da alle so wären. Jesus stellt es nicht in Frage. Aber er stellt jetzt was ins Zentrum. Also er stellt es nicht in Frage, aber er stellt was ins Zentrum. Und zwar stellt er ins Zentrum, dass dieser Mann all seine anderen Sachen als Glückerfüller hatte, aber nicht seinen sinngemäß leben wollte. Nämlich, seine Glückerfüller wurden sein Gott. Dafür hat er gearbeitet, dafür hat er gerackert, dafür stand er auf, um ein guter Mensch zu sein. Dafür stand er auf, um Dafür stand er auf, um dann vielleicht, wenn ich das alles gemacht habe und erfüllt habe, dann irgendwie einen gnädigen Gott finde, wenn es überhaupt einen Gott gibt. Und Jesus sagt zu ihm mit anderen Worten, wenn man das jetzt alles so übertragen würde in unser Leben, weißt du, warum du das alles machst? Weil du keinen Sinn hast. Und weißt du, warum du keinen Sinn hast? Weil alles andere im Zentrum steht, aber nicht der gute Gott. Und du weißt letztendlich, könnte man sagen, die Gebote wirklich, den Beginn der Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott. Und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und all das natürlich für das, was ich meine Zeit opfere, für das ich mein Leben letztendlich opfere, das ist mein Gott. Für das ich bereit bin, alles einzusetzen. Das ist mein Gott. Für das ich bereit bin, das allein im Zentrum meines Lebens zu haben, das ist mein Gott. Also alle guten Taten im Zentrum meines Lebens zu haben, wisst ihr, auch meine Rechtgläubigkeit. Ich spreche jetzt mal diejenigen auch mit an heute Abend, die von sich sagen, ich bin Christ. Auch meine Rechtgläubigkeit. Aber nicht den gerechten Gott im Zentrum zu haben, das ist das Problem. Ich kann mich auf alles berufen, nur nicht auf den gerechten Gott. Von dem hoffe ich dann, dass er mich gerecht ansieht. Und dieser junge Mann, der hat die glückliche Situation letztendlich gehabt, dass das plötzlich ihn ins Zweifeln brachte. War das wirklich alles? Und Jesus sagt zu ihm, nein, das war nicht alles. Er sagt nicht, das war alles schlecht, was du gemacht hast. Überhaupt nicht. Nur, du hast das Zentrum vergessen, das Zentrale. Du wurdest dafür geschaffen. Dein Leben wird sinnvoll. Nicht, dass du Gott imitierst, dass du so lebst wie Gott, dass du versuchst, so gut zu sein wie Gott. Dafür wurdest du nicht geschaffen. Gott sagt nicht am Anfang der Bibel und sagt, lasst uns Menschen schaffen und lasst sie uns so unser Ebenbild imitieren. Nee, sagt er nicht. Sondern sie sollen uns gleich sein. Wir wollen es in sie hineinlegen und sie sollen es ausleben. Und die Bibel sagt am Anfang, dieses Ebenbild Gottes, ihr Lieben, heute Abend, das ging verloren durch das, was die Bibel Sündenfall nennt, dass der Mensch sich abgewandt hat von Gott. Wir Menschen haben die Gottes-Ebenbildlichkeit verloren. Die ist nicht mehr da. Und ich sage das ganz deutlich, das ist eine große Lüge, die heute verkündigt wird, auch in der sogenannten Christenheit, dass wir alle irgendwie Gotteskinder sind. Wir sind alle Gottesgeschöpfe. Und dann, wenn wir alle so Gotteskinder sind, dann verhaltet euch mal so wie euer Vater im Himmel, den ihr zwar nicht kennt, aber verhaltet euch mal so. Und dann machen wir so kleine Umfragen, wer glaubt denn bei uns noch an Gott? Und dann lassen wir uns einreden, und ich sage das heute Abend ganz offen, dann lassen wir uns einreden, naja, ich glaube zwar nicht an Gott, aber dann nehme ich ab und zu mal an einer sakramentalen Handlung teil, an der mir erzählt wird, du nimmst heute Gott wieder auf, dann mache ich das mit, dann habe ich ihn wieder aufgenommen, hurra. Und dann verlasse ich diese sakramentale Handlung und es ist nichts da, nichts da. Außer die Botschaft, die ich noch mitnehme, und jetzt benehmt euch auch so wie. Das hat dieser Mann gemacht. Was hat er zum Schluss gehabt? Nichts. Ich will das in aller Deutlichkeit sagen, nichts. Er stand vor dem lebendigen Gott und sagt, ich habe kein ewiges Leben. Und die haben mir alle erzählt, ich hab's, wenn ich das und das mache. Und darum wird es gehen, ihr Lieben, bei einigen, die heute Abend hier sind, vor Gott zu stehen eines Tages. Und ich habe doch gedacht und ich habe gemeint, dass das und das und das. Und Gott sagt, aber ich habe dir doch einmal diese Chance nochmal gegeben, drüber nachzudenken. Nicht die guten Taten sind, sondern der gute Gott ist das Zentrum. Und du nimmst diesen guten Gott nicht auf mit dem Stück Brot und mit dem Schluck Wein. Und auch nicht, indem du mit Wasser besprenkelt wurdest oder untergetaucht wurdest in diesem Wasser. Spielt keine Rolle. Auch nicht, wie kalt es war, wie warm es war. Ob es im Jordan war oder ob es in der Brenz war oder sonst wo. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, ob du durch den Geist Gottes in das, was die Bibel sagt, in diesen Leib von Jesus hineingetauft wurdest, zu ihm gehörst. Und plötzlich den guten Gott nicht einen guten Mann sein lässt, einen guten Ober, der da oben irgendwo ist und schon irgendwie gut sein muss. Das habe ich mal von meiner Oma gehört. Und mich deswegen enttäuscht. 2/3 waren scheinbar enttäuscht. 1/3 war einigermaßen zufrieden. 2/3 waren nicht so zufrieden. Weil der scheinbar nicht so meine Wünsche erfüllt. Es läuft nicht so, wie ich mir das dachte. Was für eine Welt. Was für eine Welt, dass wir Menschen denken, wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, dass wir ihm sagen können, wir sind unzufrieden mit dir. Und nicht mal überlegen in uns selbst, hätte Gott nicht vielleicht Gründe, unzufrieden zu sein mit uns. Er hätte alle Gründe. Aber er macht's nicht. Sondern er will denen, mit denen er eigentlich unzufrieden sein könnte, mehr als unzufrieden. Weil sie überall ihren Sinn des Lebens suchen, überall ihr Glück suchen, nur nicht bei ihrem Schöpfer. Es ist eigentlich wie Eltern, die alles dafür getan haben. Nehmen wir jetzt mal Eltern, die alles dafür getan haben, dass die Kinder heranwachsen dürfen. Alles. Jedes kleine Wehwehchen ist sofort verbunden worden. Sofort. Alle Untersuchungen wurden gemacht, das Kind auf die beste Schule geschickt. Wir haben noch Nachhilfeunterricht bezahlt. Wir haben dir noch Klavierstunden gegeben und wir haben dir Querflöte gegeben. Und was wir alles gemacht haben, was die Querflöte gekostet hat. Und dann haben wir dich in der Band noch spielen lassen. Und dann haben wir dir die teuersten Schuhe gekauft. Hat es dir jemals an irgendwas gefehlt? Warum bist du so undankbar? Vor Jahren, es hat mich erschüttert, gab ein Manager bei BMW, der hat seinen Sohn umgebracht, weil sein Sohn so undankbar war. Und er hat es nicht mehr ausgehalten, dass dieser Sohn seiner ganzen Familie Unehre bereitet und hat ihn lieber erschossen. Sich geschämt für seinen Sohn. Das ist, wie wir denken. Und in Jesus Christus kommt uns dieser Gott entgegen, der sagt, ich schäme mich nicht für euch, ich nehme all eure Scham auf mich. Nee, ich will mich sogar zu euch stellen. Das ist was. Ich will mich zu euch stellen, nicht weggehen. Ich will euch anbieten, was ihr euch nicht nehmen könnt. Ich will euch das zurückgeben, was ihr verloren habt. Wirklich den Sinn, das Ziel, den Plan des Lebens. Und deswegen sagt Jesus zu diesem Mann, das eine fehlt dir. Du machst alles richtig im Leben. Aber was du nicht im Leben beachtet hast, war, den lebendigen Gott das Zentrum deines Lebens zu sein. Und deswegen sagt Jesus dieses Wort zu ihm, er hat nichts gegen Reichtum. Nochmal, auch da ist die Bibel missbraucht worden, auch im politischen Sinn. Was wird da gegen die Heuschrecken da draußen geredet und so. Kann man alles machen und dabei sind wir alle abhängig von den Heuschrecken. Wenn die Heuschrecken mal die Spendenkasse nicht mehr befüllen würden, ne? Oh, dann sieht die Pension auch schon ein bisschen mickrig aus. So ein bisschen polemisch kann jeder werden. Aber um das geht's Jesus überhaupt nicht. Um das geht's den lebendigen Gott nicht. Und ich möchte es ganz deutlich sagen, Jesus Christus ist für mich der lebendige Gott. Und darum geht's ihm nicht. Warum hängst du denn an deinem Geld, weil du den lebendigen Gott nicht kennst? Das ist dein Problem. Das ist es. Warum hängst du an diesen Glückserfüllern in dieser Welt? Weil du den lebendigen Gott nicht kennst. Das ist es. Und es sagt Jesus diesen Mann. Er sagt, nimm alles, was du hast und verkauf's und gib's den Armen. Und das konnte er nicht. Und er ging weg. Und wenn Jesus sagt, dann nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Das heißt, lass mich das Zentrum deines Lebens sein. Mit anderen Worten, nur dann findest du das, was du suchst, ewiges Leben. Ewiges Leben. Lass mich das Zentrum deines Lebens sein, den Schöpfer deines Lebens. Lass mich das Zentrum deines Lebens sein. Dann findest du den Sinn deines Lebens. Dann ist dein Leben sinnvoll gestaltet. Dann sind die guten Zeiten sinnvoll gestaltet und die schlechten Zeiten sinnvoll gestaltet. Es ist so. Weil es dann Menschen gibt, die merken, ich habe das alles nicht mehr in der Hand. Aber irgendwie in dieser Situation fühle ich mich in Gottes Hand. Ich habe nichts mehr in der Hand. Aber irgendwie in dieser Situation fühle ich mich in Gottes Hand. Mehr tragen, aber irgendwie fühle ich, dass jemand mich trägt. Kann mich selbst nicht mehr ertragen, aber irgendwie fühle ich, dass da jemand da ist, der mich erträgt. Und das ist mein Vater im Himmel, der mir Vater geworden ist, durch das, was die Bibel nennt, durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist. Mit anderen Worten, das, was Jesus diesem Mann sagt, lass alles liegen und hab mich alleine im Zentrum des Lebens. An einer Stelle sagt Jesus Christus mal, das ist die Sünde. Wir Menschen fragen uns manchmal, was ist die Definition jetzt von Sünde? Ihr Christen redet so viel von Sünde. Und da wird oft dann natürlich mit Moral und mit Ethik, da wird ganz viel drauf rumgeklopft. Das Interessante ist, dass die Bibel wenig davon spricht. Ihr Menschen, ihr lebt so, ihr sucht in allem anderen euer Glück und euer Ziel und eure Erfüllung, weil ihr den Erfüller nicht im Zentrum eures Lebens habt. Deswegen beruft er euch auch für eure guten Taten, wie dieser Mann. Habe ich alles gemacht, Jesus, alles. Ich war nie mit denen am Arbeitsplatz gestanden, habe über den Chef hergezogen. Ich habe nie schlecht über meine Eltern geredet, nie. Ich habe nie Spekulationen in diese Welt gesetzt. Wisst ihr, man sagt ja nichts, man meint ja nur, ich weiß es auch nicht so ganz genau, aber habt ihr es gesehen, wie der geguckt hat? Ich würde nicht immer so vom ersten Anschein ausgehen. Also mir geht es selbst so. Ne? Ich habe manchmal, wenn man so predigt, das geht allen so, die so auf der Bühne stehen, da sitzen Menschen da, da denkst du, na gut, denen willst du dann hinterher auch nicht in die Finger fallen. Die geben nur so einen Ausdruck, ne? Die lachen noch nicht mal, wenn ich meinen besten Witz mache. Klappt schon, ne? Also, aber ich habe das mal in einer Gemeinde gehabt. Da saß eine Frau so in der Mitte, wo sie sitzen. Hat ein bisschen andere Haare gehabt. Aber die hat mich angeguckt und ich habe dann meiner Frau hinterher gesagt, wenn ich der in die Finger falle, da macht's knack. Und ich ging dann zur Toilette. Und es war so ein altes Gemeindehaus und die Toilette war im Untergeschoss, im Keller darf man jetzt sagen, das ist pädagogisch unwertvoll. Und ich gehe da rein und die Frau kommt mir entgegen. Und ich dachte jetzt wirklich, also irgendwie, ich dachte jetzt nicht, mein letztes Stündlein ist geschlagen, aber auf jeden Fall irgendwas werde ich mir jetzt anhören und vielleicht sagt sie mal was ins Gesicht und tritt mir dabei gegen das Schienbein. Irgendwas macht sie. Und sie kam auf mich zu und sagt, ich habe sowas noch nie gehört in meinem Leben. Ich habe 5 CDs davon bestellt. Meine ganze Familie muss es hören. Der hat einfach nur gespannt zugehört. Das war alles. Also das ist dieser Eindruck, ja, den wir manchmal so haben im Leben. Jesus sagt, du sollst nicht rauben. Habe ich nie gemacht. Nie. Nie, sagt er. Nie. Und Jesus sagt nicht, nee, stimmt nicht, du hast die bestimmt bestohlen, deswegen hast du dein Bankkonto angehäuft. Nee, sagt Jesus nicht zu ihnen. Man kann auch reich werden, ohne unwahrhaftig zu sein. Man kann auch richtig ehrlich reich werden. Mit ehrlicher Arbeit. weil Gott dir das zufallen lässt, sagt die Bibel. Aber dann mach eine Sache nicht, häng dein Herz nicht dran. Und dein Herz wird dran hängen, wenn der Geber der guten Sachen nicht das Zentrum deines Lebens ist, sondern nur noch die Gaben. Wisst ihr, wenn die Segnungen des Lebens das Zentrum meines Lebens werden, die Sinnerfüllung meines Lebens, ich bin ein gesegneter Mensch, weil alles läuft. Das ist der Sinn meines Lebens. Nicht der Segnende ist mehr das Sinn, das Zentrum meines Lebens, sondern das, was ich haben kann. Deswegen gehen auch, und ich bemühe das Thema natürlich immer wieder, weil es ein problematisches Thema geworden ist, viele Beziehungen kaputt in unserer Gesellschaft. Weil die oder der mir nicht mehr das geben kann, was ich dachte, was ich bekommen sollte. Dann mache ich es nicht mehr. Dann will ich nicht mehr dabei sein. Das ist gewaltig, wenn sich manche Leute noch, das, was wir heute Abend gehört haben, vielleicht da manchmal drüber lachen, noch verloben. Für was? Wir wollen ja eh heiraten. Es ist gewaltig, wenn Menschen noch sowas tun und sagen, hey, ich möchte so einen Weg gehen. Wie auch immer, dieser junge Mann, der steht dann vor Jesus und dann sagt uns die Bibel was ganz Tragisches. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Und es mag auch ein Wort für unsere Gesellschaft sein, in der wir sind. Wie schwer mögen die eingehen? Aber an einer anderen Stelle sagt Jesus, dass Gott das Unmögliche möglich machen kann. Und er kann sogar das wirken, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen will. Selbst das ist möglich für Gott, was für uns unmöglich scheint. Also er sagt, das ist möglich. Die Jünger staunten über seine Worte, da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, auf die Segnungen dieses Lebens, auf dein tolles Studium, das ist es, wofür es sich lohnt, und noch ein Studium draufsetzen, weil man weiß ja nie. Nur so nebenbei, deswegen heiraten in unserer Gesellschaft auch immer später die Leute und manche heiraten überhaupt nicht mehr. München ist die Hauptstadt mittlerweile der Single-Leute. Die bauen nur noch ganze Wohnblocks mit Einzimmerwohnungen. Tausende davon. Weil da gut ausgebildete junge und noch sich jung fühlende Menschen nach München ziehen, um einen guten Job zu haben. Und jetzt habe ich ja diese Studien alle gemacht, jetzt kann ich nicht gleich heiraten, weil das würde mir jetzt im Wege stehen. Jetzt muss ich erst mal Karriere machen. Du willst ja auch diese Powerfrau sein, der Powertyp. Und dann weiß jeder genau, was im Zentrum steht, nämlich meine Karriere. Jemand sagte, es gibt drei Ersatzmessiasse, drei Ersatzretter mittlerweile in dieser Welt. Nicht mehr der lebendige Gott, sondern es ist Ausbildung, Ansehen und Reichtum. Weil das wollen wir ja auch in die ganze Welt hinaustragen. Wir wollen die ganze Welt segnen mit Ausbildung. Ihr müsst alle sollen gute Ausbildung haben. Alle sollen die Möglichkeit haben, Reichtum zu erwerben, weil das ist es doch. Alle sollen die Möglichkeit haben, ein richtig tolles Ansehen zu werben in dieser Welt. Und dabei hast du schon längst ein Ansehen. Nicht bei vergänglichen Menschen, sondern beim unvergänglichen Gott. Und der unvergängliche Gott schaut diesen vergänglichen jungen Menschen da an und sagt ihm, das fehlt dir letztendlich im Leben. Das fehlt dir. Du lebst nicht sinngemäß. Und ich will es dir gerne wieder geben, aber du kannst es nur empfangen, wenn du mir dein Leben überlässt, das sagt Jesus letztendlich mit diesen Worten, diesen jungen Mann. Das Kreuz auf dich nehmen. Du kannst es nur empfangen, wenn du dich wirklich in diesem Leben ganz zu mir bekennst. Mit all deinen Fehlern, mit all deinen Zweifeln, mit all deinen Unvermögen. Das benötige ich gar nicht, weil Jesus das nicht benötigt. Der vollkommene Gott benötigt nicht unsere Versuche, vollkommen dazustehen in dieser Welt. Überhaupt nicht. Das ist ja gerade das Wunderbare. Aber er braucht der vollkommene Gott. Er benötigt das, dass Menschen sich ganz bewusst zu Jesus stellen, damit er dieses vollkommene Opfer, das er für die Schuld der Welt bezahlt hat am Kreuz von Golgatha durch das Blut von Jesus Christus, damit er dieses vollkommene Opfer wirksam werden lassen kann in unserem Leben, dass wir Menschen sein können, die sagen, Mensch, jetzt darf ich wieder im Zentrum des Lebens stehen. Weil der lebendige Gott mein Gott geworden ist, nicht mein Wunscherfüller, mein Traumerfüller, mit dem ich ab und an mal zufrieden bin und naja, 50%, vielleicht lohnt es sich mal wieder sonntagmorgens aufzustehen, gerade wenn es mal wieder schlecht geht, dann könnten wir es ja mal wieder. Nee, plötzlich sind mir die Augen aufgegangen, er ist ja gar nicht mein Wunscherfüller, sondern er ist das Zentrum meines Lebens. Er ist mein Sinngeber. Es gibt nicht den Lebenssinn, dass wir so leben wie Gott. Es gibt den Lebenssinn, wenn wir Gott leben lassen. Es gibt nicht den Lebenssinn, dass wir so leben wie Gott. Deswegen gehen Menschen nach Indien und versuchen Sinn zu finden in Indien. Menschen versuchen Sinn zu finden, indem sie aussteigen aus dieser Welt. Gehen irgendwo in ein Kloster und versuchen da irgendwie Sinn zu finden, indem sie irgendwas machen, von dem er sagt, es ist sogar gut. Aber dafür sind wir nicht da. Wir sind dafür geschaffen worden, dass unser Schöpfer sich durch unser Leben auslebt in diese Welt hinein. Durch fehlbare Menschen auslebt, der fehlerlose Gott durch fehlbare Menschen sich auslebt in diese Welt hinein. Dafür sind wir geschaffen. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Ich will dich immer preisen. Das haben wir vorhin gehört in einem Lied. Dafür sind wir Menschen geschaffen. Nicht, ich will all die Errungenschaften preisen, die wir alle haben. Die sind alle toll. Aber ich will den Geber aller guten Gaben preisen. Das möchte ich so gern. Der soll im Zentrum stehen. Und Jesus sagt zu diesem jungen Mann, und das ist dein Problem. Du lässt mich, den guten Gott, nicht im Zentrum deines Lebens stehen. Aber die gute Botschaft ist, ich bin der Gott, der kann das Unmögliche möglich machen. Ich kann dir das schenken, wenn du dich beschenken lässt. Wenn du bereit bist, umzukehren. Wenn du bereit bist, dich wirklich auf mich zu verlassen. Und deswegen sagt Jesus, die Sünde ist, dass die Menschen nicht an mich glauben. Sie glauben an alles. Aber sie vertrauen mir nicht. Überhaupt nicht. Das lesen wir auch in solchen Umfragen. An Gott glauben wir dann schon, aber Jesus, naja, vielleicht, eventuell. Aber der lebendige Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden. Und Jesus sagt, das ist die Sündenfüllung deines Lebens, dass du das begrenzte Leben, das du hast, in die Hände des unbegrenzten Gottes legst. Und den unbegrenzten Gott mit seiner unbegrenzten Liebe, mit seiner unbegrenzten Wahrheit, mit seiner unbegrenzten Kraft und Macht, die Tode zum Leben erweckt, durch dein Leben durch hineinwürgen lässt in diese Welt. Den Zeitpunkt des Sterns kann ich nicht bestimmen. Und den Zeitpunkt des Kreuzes auf diesen Stein auch nicht, auch wenn wir es denken. Aber was ich bestimmen kann, ist die Zeitperiode dazwischen, wie die gefüllt ist. Nur als Glücksritter oder als Mensch, der ein sinnerfülltes Leben hat. Und wir hatten das die Woche schon mal. Ein Mensch, der das Leben satt hat oder ein Mensch, der lebenssatt stirbt. weil er weiß, dieses Leben, das war nicht bloß glücklich, dieses Leben war sinnerfüllt. Weil dieses Leben sinnerfüllt war, war mein Leben in der Hand des unbegrenzten Gottes lag. Weil der Tag einstmal war in meinem Leben, an dem ich sagte, Herr Jesus, wenn das möglich ist. Ich kann mir sogar schlecht vorstellen, was das bedeutet, dein Kreuz auf mich zu nehmen. Da denke ich an ganz schreckliche Sachen. Aber Jesus denkt hier nicht sofort an schreckliche Sachen. Mit anderen Worten, er sagt, komm unter meine Herrschaft, da wo du wirklich hingehörst. Komm da drunter. Nicht unter die Herrschaft deiner Glücksmomente, sondern komm unter die Herrschaft, ganz bewusst. Das darfst du wählen. So wunderbar ist dieser Gott. Das darfst du wählen. Du darfst wählen, ob du unter meine Herrschaft kommen möchtest oder nicht. Und Jesus schimpft dann diesen Mann nicht. Wisst ihr, der schreit ihn dann nicht hinterher oder sagt, oh, ich habe was Verkehrtes gedacht, ich lade dich noch auf dem Eis ein. Holla, in der Wüste ist ja immer so heiß. Und komm mal, ich erzähle dir noch ein paar Geschichten, vielleicht möchtest du dann. Nee. Ich stelle dich mit anderen Worten vor die Wahl. Du kannst weiterhin der Glücksritter bleiben in dieser Welt. Oder du kannst es zulassen, dass endlich dein Leben seiner Sinnerfüllung zugeführt wird, dass der lebendige Gott dein Leben lenken darf. Und das sagt er zu diesem Mann, wenn du unter mein Kreuz kommst, ist ja klar, dann erkennst du auch meine Leiterschaft an, meine Herrschaft an. Das bedeutet, dann musst du bereit sein, deinen Egoismus draußen zu lassen. Beziehungsweise mir zuzulassen, deinen Egoismus zu verändern. Dann wirst du bereit sein, all deine Glücksmomente, die du denkst, die dir Glück bereiten, bewusst von meiner Hand zu nehmen. Das bedeutet es. Und der Mann war nicht bereit. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich und sehr und sprachen untereinander, wer kann dann überhaupt errettet werden? Und Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Wenn heute Abend jemand da ist und sagt, ich suche eigentlich dieses Leben. Ich suche den Sinn. Und es scheint mir alles unmöglich zu sein. Jesus sagt heute Abend zu dieser Person, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Aber um dies zu erleben, muss ich diesen einen wahren Gott bewusst mein Leben unterstellen. Und ja, ihr Lieben, ich würde, wenn ich es könnte, würde ich jeden davon überzeugen. Aber das geht nur, wenn ein Mensch überzeugt ist vom Geist Gottes und merkt, das ist das Beste, was mir passieren kann. Ich will nicht mehr meines eigenen Glückes Schmied sein müssen. So schön wie es ist, ich will endlich ein sinnerfülltes Leben leben. Und wenn ich eines Tages zurückschaue, wie alt ich dann auch immer sein mag, dann will ich sagen können, dieses Leben hat wirklich Sinn gemacht. Und nicht bloß, weil ich tolle Sachen hinterlassen habe, sondern weil mein Leben sinnvoll gestaltet wurde von dem Gestalter dieser Welt, vom Schöpfer dieser Welt. Eine alte Frau sagte mir, und das zum Schluss, Heinz, ich ging mein ganzes Leben lang am Sonntag in die Kirche. Und als ich 72 Jahre alt war, ist mir plötzlich aufgefallen, um was es geht. Ich habe ein Leben lang versucht, für Gott zu leben. Und plötzlich ist mir aufgefallen, darum geht es ja gar nicht, sondern Gott will ja in mir leben durch Jesus Christus und will mein Leben sein. Und als ich das plötzlich erkannt habe, sagt sie, habe ich plötzlich gemerkt, alles, was ich bis jetzt gelebt habe, das war ja sinnlos. Und ab diesem Tag, wenn Menschen bei ihr anriefen, Hedwig hieß sie, und haben sich verwählt, hat die Hedwig gesagt, nee, sie haben sich nicht verwählt. Ich wollte Ihnen noch eine Frage stellen. Kennen Sie meinen Herrn Jesus? Wenn der Postbote kam, die wusste immer ganz genau, wann er kam. Die haben immer durchgewechselt, weil die haben es dann nicht mehr ertragen zum Schluss. Weil die stand immer am Fenster und hat diesen jungen Männern und diesen jungen Frauen gefragt, kennen Sie meinen Herrn Jesus? Und das Interessante ist, ich habe noch keinen getroffen, der sich lustig gemacht hätte über diese alte Frau. Und nicht, weil sie sagt, naja, ist eine alte Frau, die weiß halt auch nichts mehr besser. Aber die Menschen, die sie trafen, merkten, das ist echt. Und diesen Jesus, von dem die spricht, kenne ich gar nicht. Aber es wird sich lohnen, den kennenzulernen. Weil dann ein Mensch Sinn gefunden fürs Leben. Sinn. Ob ich jung bin, ob ich alt bin, reich oder arm, minder bemittelt oder mit Intelligenz ausgestattet, dass es aus den Ohren raustropft. Es spielt alles keine Rolle, sagt Jesus, komm unter mein Kreuz. Weil wenn du es nicht machst, vorenthältst du dir das Leben, den Sinn des Lebens. Und es ist kein Wagnis, kein Wagnis. Es ist ein größeres Wagnis, sein Leben ohne den zu leben, der Schöpfer meines Lebens ist. Es ist ein größeres Wagnis, als mein Leben in die Hände dessen zu legen, der Schöpfer dieses Lebens ist. Und es bietet uns der Herr Jesus Christus heute Abend an. Kehrt um zu mir, sagt Jesus. Glaubt ans Evangelium, glaubt an die frohe Botschaft, dass Gott die Menschen liebt und alle Herzen verändern kann. Glaubt daran, dass Gott euer Leben sinnvoll gestaltet und seinem ewigen Sinn und Ziel zuführt. Unvergänglichen Sinn und unvergänglichen Ziel, wozu es wirklich geschaffen ist. Aber dafür müsst ihr kommen und neues, ewiges Leben in Empfang nehmen. Vergebung eurer Schuld. Und meine Leitung zulassen. Und wie das aussehen kann, das möchte ich kurz erklären. Und ich bitte uns einfach dazu aufzustehen. Hier auf diesem Heft, das auf jedem Sitz lag oder liegt, sollte wenigstens, sind manche Angebote im Heftchen beschrieben für Menschen, die sagen, ich möchte gern, dass es weitergehen kann. Diese Abende waren für mich vielleicht so ein Beginn, ein Denkprozess und ich möchte mich gern mehr damit auseinandersetzen. Und da gibt es dann hier wunderbare Angebote, das kann man alles hier drin nachlesen und irgendwas ankreuzen oder ein Gespräch. Aber auf der Rückseite dieses Heftchens steht ein Gebet, so kann das aussehen, was hier hinten drauf steht. Und hier hinten steht es drauf und ich möchte uns das vorlesen und dann möchte ich noch selbst ein Gebet sprechen und bitte uns dazu, dann einfach die Augen zu schließen. Und diejenigen, die heute Abend sagen, ich möchte so gerne mit allen Zittern und Zagen, aber ich möchte so gerne unter die Herrschaft von Jesus Christus kommen. Ich will so gerne das zulassen, dass er mein Herr und Heiland wird. Ich möchte so gerne es zulassen, dass er der Erfüller meines Lebens wird. Die möchte ich bitten heute Abend, einfach, während wir die Augen geschlossen haben, kurzes Handzeichen zu geben. Darum möchte ich gerne bitten, weil ich glaube, es sind Menschen da, die wollten das gerne und die wissen, es ist das Beste, was mir jemals passieren kann. Aber ich weiß nicht wie und ich weiß nicht wo und ich weiß auch nicht wann. Und die Bibel sagt, heute, wenn es seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und wie auch immer, ich bitte Sie herzlichst, nehmen Sie dieses Blatt mit nach Hause. Lesen Sie sich das nochmal durch. Und unter Umständen sagen Sie, das Gebet möchte ich für mich einfach sprechen. Das will ich zulassen. Und für diejenigen, die dieses Gebet jetzt schon zutrifft, eben, die bitte ich im Anschluss, wenn ich nachher bete, einfach ein kurzes Handzeichen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du, dieser lebendige Gott, Mensch geworden bist. Dass du auf diese Erde kamst, um, wie dein Wort es sagt, denen, die in der Finsternis sitzen, Licht zu bringen, Leben zu bringen, Vergebung zu bringen, Sinn und Hoffnung zu bringen. Leben, das jetzt beginnt und über diesen Tod hinausgeht, ewiges Leben. Und Herr Jesus, ich danke dir um die Menschen, die heute Abend hier sind, die du unendlich liebst. Für jeden dein Blut vergossen. Und ich danke dir für die Herzen, um die du wirbst heute Abend, die du ziehen möchtest, Leben zu schenken, Vergebung. Diese Freude, ein Kind Gottes sein zu dürfen und dir, den ewigen Gott, nachzufolgen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wenn jemand das von Herzen zu dir ruft, dass dieser Mensch nicht enttäuscht wird von dir. Ich danke dir, dass du sagst, dass es reicht, wenn ein Mensch ruft, Gott sei mir Sünde gnädig. Und jetzt bitte ich einfach um das Handzeichen von denjenigen, die sagen, das möchte ich gerne von Herzen sprechen, da will ich gerne dabei sein. Danke. Der Herr segne euch und Herr Jesus, du siehst diese Herzen, diese lieben Menschen, die du geschaffen hast. Und ich danke dir für deinen Ruf in ihr Leben hinein, in deine Nachfolge zu treten. Ich danke dir, dass du es ernst meinst, dass Herr, dass wirklich Vergebung über ihrem Leben steht und dass du ihnen gute Hürde bist, treuer Herr und König. Und dass wir in dem Namen des treuen Herrn und Königs in diesen Abend gehen dürfen. Und wir preisen dich drüber. Amen.